Sollen wir als Christen um den Heiligen Geist bitten oder nicht? Für manche ist das gar keine Frage. Sie denken vielleicht an bekannte Kirchenlieder oder auch an Bibelstellen und sagen, da steht es doch ganz klar, wir haben die Aufgabe, um den Heiligen Geist zu bitten. Was meine ich damit? Was Kirchenlieder angeht, denke ein ganz bekanntes ist ein Lied von Michael Schirmer aus dem 17. Jahrhundert. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Also ganz klar eine Bitte ausgedrückt in diesem Lied, dass der Heilige Geist kommt und dann in uns wohnt. Also steckt dahinter ja die Auffassung, noch ist das nicht der Fall, noch wohnt er nicht in uns. Ich habe eben gesagt, manche denken dabei auch an Bibelstellen. Die bekannteste Bibelstelle, die in dem Zusammenhang manchmal angeführt wird, steht in Lukas 11. Ich lese den Vers kurz vor, Vers 13. Der Jesus sagt da, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also er gibt den Heiligen Geist denen, die ihn bitten, und daraus folgert man, wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Wie geht man um mit solchen Aussagen? Was das Kirchenlied angeht, dazu brauche ich vermutlich nicht viel sagen. Es mögen sehr treue Christen sein, die das Lied singen. Es mag ein sehr gottesfürchtiger Liederdichter gewesen sein, der es gedichtet hat. Sie haben sicher gemäß ihrem Licht gehandelt. Ich will niemanden verurteilen, aber auch Kirchenlieder sind natürlich nicht inspiriert und letztendlich keine Wegweisung. Der Bibelvers, den wir gelesen haben, ist natürlich inspiriert. Aber wir dürfen nicht einfach so einen Vers einfach eins zu eins auf uns anwenden, sondern wir müssen nach dem Kontext fragen. Ich komme sofort auf diesen Vers zurück. Ich will nur das Prinzip kurz verdeutlichen. Denken wir mal an die Aufforderung des Herrn Jesus im Matthäus-Evangelium, wo er den Jüngern sagt, geht nicht zu denen aus den Nationen, sondern nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. So, wenn ich solch einen Vers nehme und auf uns Christen heute eins zu eins anwende, was kommt dabei raus? Dabei kommt doch raus, wenn jemand evangelisieren möchte, dann darf er nur zu Juden, zu Angehörigen des Volkes Israels gehen, und allen anderen Nationen könnten wir gar nicht die Botschaft bringen. Und an diesem Beispiel wird schon klar, wir müssen Fragen stellen. Wir müssen überlegen, wer hat diese Dinge gesagt, wann hat er sie gesagt, zu wem und in welcher Situation. Und genauso auch in Lukas 11. Wenn der Jesus den Jüngern sagt, der Vater wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten, dann sprach er natürlich zu Menschen, ja, Gläubigen, aber zu Menschen, in denen der Heilige Geist noch nicht wohnte. Warum nicht? Weil, darüber haben wir gesprochen übrigens in einem anderen Video, Link in der Beschreibung, wie immer, das Wohnen des Heiligen Geistes wurde erst möglich, nachdem der Herr Jesus am Kreuz gestorben war. Erst von diesem Zeitpunkt an, ja nach einem vollbrachten Werk der Erlösung, war es möglich, dass der Heilige Geist Wohnung nehmen konnte in Menschen. Als der Jesus hier zu den Jüngern sprach, Lukas 11, war das natürlich nicht der Fall. Das war vor dem Kreuz, das war vor der Auferstehung und das ist ganz wichtig jetzt, vor dem Pfingsttag. Erst seit dem Pfingsttag, ja, dem Tag, an dem der Herr Jesus den Heiligen Geist aus dem Himmel gesandt hat, damit er auf der Erde wohnt und in Gläubigen wohnt. Erst seitdem gibt es das, die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und daraus wird schon klar, man kann diesen Vers nicht einfach eins zu eins anwenden. Was Christen betrifft, spricht die Bibel ganz anders. Ich lese nur einmal aus dem 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 1, Vers 14, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Paulus sagt nicht nur in dir, sondern er sagt in uns allgemein, das gilt für Christen, es ist eine bekannte Tatsache. Man könnte andere Stellen zitieren, 1. Korinther 6 zum Beispiel, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. In der christlichen Zeit wohnt der Heilige Geist in denen, die geglaubt haben. Heißt das jetzt, das Thema ist für uns sozusagen abgehakt? Wir sind Christen, wir haben geglaubt, also brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern, inwieweit der Heilige Geist aktiv ist in unserem Leben. Er wohnt ja schon in uns. Absolut nicht. Es ist zwar eine feste Tatsache, dass er in uns wohnt und deshalb brauchen wir nicht um ihn bitten, aber die Herausforderung ist, dass wir ihn wirken lassen. Ich lese einen Vers dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Hier lernen wir also, dass man tatsächlich als Gläubiger den Heiligen Geist betrüben kann. Und das ist kein Widerspruch. Es kann sein, dass jemand zwar in einem Haus wohnt, dass er auch nicht von dort vertrieben wird, aber dass man sich ihm gegenüber so verhält, dass er traurig ist, dass er betrübt ist. Und Paulus warnt uns davor. Er sagt, es gibt Verhaltensweisen, die genau das zur Folge haben, dass der Heilige Geist betrübt ist und dass er nicht in uns wirken kann, wie er wirken möchte. Er nennt auch solche Verhaltensweisen hier, gerade in dem Vers davor. Vers 29, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor. Das ist nur ein Beispiel. Auch Vers 31, ja, der Vers direkt danach. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das sind also Dinge, die betrüben den Heiligen Geist. Warum? Was hat das zur Folge? Der Heilige Geist will uns ja gerade beschäftigen mit dem Herrn Jesus. Er will sozusagen unseren Blick aufwärts lenken. Er will, dass wir den Herrn Jesus sehen in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, dass wir mit ihm beschäftigt sind und dass das unser Leben beflügelt. Aber wenn ich jetzt gerade diese Dinge praktiziert habe, von denen ich gelesen habe, ich hatte gerade einen Wutausbruch oder ich habe gestritten, dann muss der Heilige Geist seine Aufmerksamkeit und seine Energie dahingehend verwenden, dass er mir meinen Fehler zeigt und mich dahin bringt, das zu bekennen, vor dem Herrn, aber gegebenenfalls auch vor Menschen. Und er ist auch betrübt über diese Verhaltensweise. Und erst wenn das geklärt ist, kann er seine eigentliche Aufgabe ausführen und mich wieder mit dem Herrn beschäftigen. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen, der geht in eine ähnliche Richtung. Da geht es aber nicht um das Betrüben des Heiligen Geistes, sondern das Auslöschen sogar des Heiligen Geistes. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Die Frage ist natürlich, was damit jetzt gemeint ist. Wohnt der Geist doch nicht für immer in uns? Was ist damit gemeint, dass er ausgelöscht werden kann? Ich glaube, der Zusammenhang zeigt das, denn es heißt direkt danach, Weissagungen verachtet nicht. Also, Gott möchte, wie wir das auch wissen aus 1. Korinther 14, dass es einen Dienst der Weissagung gibt. Weissagung heißt, dass ein Wort, das von Gott kommt, natürlich gegründet auf die Bibel, auf die Offenbarung Gottes, dass das angewandt wird auf den Zustand und die Umstände, in denen Gläubige sich befinden. Also man redet nicht unbedingt über die Zukunft, aber man redet ein Wort, das von Gott kommt und uns betrifft. Und Gott möchte, dass das geschieht, dass es dazu Gelegenheit gibt, auch gerade wenn Christen zusammenkommen als Versammlung. Jetzt kann man natürlich Gottesdienst anders organisieren. So organisieren, dass alles festgelegt ist und dass es diese Freiheit nicht gibt, von der die Rede ist in 1. Korinther 14, ich glaube Vers 29, Propheten lasst zwei oder drei reden. Da wird gewartet, wer hat nun ein prophetisches Wort und dann wird Gelegenheit gegeben, dass er dieses anbringen kann. Wenn wir jetzt alles reglementieren und festlegen, wer predigt über welchen Text, dann ist diese Freiheit nicht da. Paulus sagt, das ist sozusagen ein Verachten von Weissagung und dadurch wird der Heilige Geist sozusagen ausgelöscht. Er kann natürlich noch wirken, auch durch einen festgelegten Predigttext zum Beispiel, aber nicht in dem Maß, nicht in der Freiheit, wie er das gerne tun würde. Vielleicht ein dritter Punkt noch, der uns auch sagt, Achtung, wir können nicht einfach sagen, das Thema ist abgehakt, sondern wir müssen schon auf der Hut sein und uns überlegen, uns auch untersuchen und prüfen, ob der Heilige Geist wirklich in uns wirken kann. Stichwort Frucht des Geistes. Ich lese dazu ganz kurz aus Galater 5, und zwar den Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Ja, Paulus erklärt hier, dass ein Leben, das dem Herrn Jesus gefällt, nicht dadurch zustande kommt, dass wir uns unter ein Gesetz stellen, sondern dadurch, dass der Geist wirken kann. Und diese neun Bestandteile der Frucht des Geistes, die sind natürlich ein guter Prüfstein, an dem ich sehen kann, ob der Geist wirken kann in meinem Leben. Also ganz wichtig, den Geist nicht betrüben, den Geist nicht auslöschen und den Geist so wirken lassen, dass wirklich diese Frucht des Geistes entsteht und sichtbar wird. Auf der einen Seite also Grund zur Dankbarkeit. Gott hat das zugesagt, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, das ist permanent, er ist in uns und bei uns für immer. Auf der anderen Seite immer wieder eine Herausforderung. Lassen wir den Heiligen Geist wirklich so wirken in unserem Leben, wie er das gerne möchte.